Hallo, jetzt geht's. Ja, schön, dass ihr alle hier seid. Hallo, auch meine Schwester ist gekommen, das ist ja spitze. Okay, also ich möchte mit euch erstmal einen Leseplan teilen. Und zwar, ich weiß nicht, wer von euch hat denn diese YouVersion Bibel-App? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sehr gut. Du kannst dich auch melden, du hast die auch. Genau. Also, ich habe hier einen richtig schönen Leseplan gefunden und dieser Leseplan hat mich eigentlich auch zu dieser Predigt heute geführt. Und zwar nennt sich der ewige Bund. Auf eurem Handout, was ihr bekommen habt, seht ihr den auch drauf, weil gerade jetzt in dieser Weihnachtszeit, wir haben noch 4 Tage, bis wirklich Heiligabend ist, ist dieser Leseplan, der ewige Bund, echt richtig, richtig schön, weil er durch das Alte Testament bis zum Neuen Testament hindurch führt und wirklich diesen Bund Gottes, den er mit den Menschen geschlossen hat, aufzeigt. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr den auch gerne lesen. Also eine Leseplanempfehlung erstmal von mir. Genau, um was soll es heute in der Predigt gehen? Ich kann mal ganz kurz schauen, ob ich das auch selber kann. Hast du das da angesteckt? Weiß ich nicht. Thank you. Also mach mal bitte die nächste Folie. Und danach noch eine. Mein Thema für die heutige Predigt ist ewiger Bund. Okay, Johnny, kannst du mal eins zurückgehen? Und dann noch mal eins nach vorne und noch eins nach vorne? Geh mal eins nach vorne. Und noch eins? Genau, also, Entschuldigung für die ganzen technischen Störungen, jetzt geht's wirklich los. Bevor wir erstmal anfangen, werde ich erstmal beten, damit Gott das auch wirklich hier alles segnet. Hey Jesus, ich möchte dir einfach danken, dass du mitten unter uns bist, dass du ja unser Herr bist, dass du unser Gott bist. Und möchte dich so bitten, dass du unsere Herzen jetzt echt darauf vorbereitest, was du zu sagen hast, Herr. Ich möchte, dass du wirklich durch mich sprichst, dass du das sagen möchtest, was du sagen möchtest, dass du mich einfach nur gebrauchst als dein Instrument und dass deine Botschaft hier rüberkommt, Herr. Ich möchte, dass wir ja wirklich was Neues von dir lernen, dass wir uns auf dich konzentrieren können, Herr, und dass wir auch wirklich was mitnehmen für die kommende Woche, für die nächste Zeit und dass du unser Herz berührst. Ich danke dir, Jesus, dass du uns kennst, dass du genau weißt, was wir brauchen, dass du unser Vater bist, dass du unser treuer Freund und Gott bist und ich danke dir einfach, Herr, für diese Zeit. Amen. Also, ich möchte mit euch über 4 verschiedene Punkte sprechen. Und zwar erstens möchte ich euch 2 verschiedene Lebensarten vorstellen, die mir beim Lesen des Alten Testaments aufgefallen sind, die aber auch sehr in unsere Zeit zu übertragen sind. Als zweites möchte ich über ein tiefgreifendes Problem sprechen. Als drittes möchte ich über die übernatürliche Lösung sprechen. Ihr werdet noch sehen, um was es sich dort handelt. Und als viertes möchte ich 3 verschiedene Propheten vorstellen des Alten Testamentes, die Erstaunliches über den neuen Bund zu sagen haben. Also mein Thema heute, der ewige Bund. Eins zurück, bitte. Genau. Im Alten Testament, als ich so viel durch das Alte Testament gelesen habe, habe ich gemerkt, dass dort immer wieder der alte Bund angesprochen wird. Und ich habe mich gefragt, wenn es einen alten Bund gibt, muss es natürlich auch einen neuen Bund geben. Und über den möchte ich, wie schon gesagt, eben heute sprechen. Im Alten Testament sind mir immer wieder 2 verschiedene Lebensarten aufgefallen. Und zwar die erste ist irgendwie diese Rebellion gegen Gott, dass so viele Leute im Alten Testament, auch die Israeliten, immer wieder gesagt haben, ich kann das und das alleine, ich brauche Gott nicht, ich rebelliere gegen ihn. Und die zweite Lebensweise ist diese Frömmigkeit, die nur auf guten Werken basiert. Also wirklich nur dieses, ich möchte gute Werke tun, um jemand zu gefallen, um Gott zu gefallen in diesem Fall. Und ich habe mir gedacht, dass irgendwie diese 2 Lebensweisen ziehen sich durchs ganze Alte Testament hindurch, durchs Neue dann auch noch und auch in unsere Zeit. Also diese erste Lebensweise kann vielleicht mit einem Kind verglichen werden, was keine Lust mehr auf die ganzen Familientraditionen, auf die Erziehung der Familie hat oder auch einfach auf die Werte der Erziehung und einfach wegläuft. Die zweite Lebensweise kann vielleicht verglichen werden mit einem Kind, was zwar die Regeln der Eltern hält, einfach aus Angst vor Strafe, aber dabei knirscht und die ganze Zeit denkt, eigentlich will ich das gar nicht und ich mache das nur für meine Eltern und ich verstehe das auch nicht und ich halte zwar die Regeln, aber habe eigentlich Angst vor dieser Strafe, die meine Eltern mir vielleicht sonst geben könnten. Und ich glaube, ihr wisst schon ein bisschen, nach was das klingt. Diese zwei Lebensarten klingen nach dem verlorenen Sohn, nach dem einen, der einfach wegläuft und das ganze Erbe verprasselt vom Vater, und der andere, der zu Hause ist, noch ist und knirscht und sagt, oh, ich halte hier die ganze Zeit die Regeln und warum segnest du mich nicht? Und diese zwei verschiedenen Lebensweisen erinnern auch an die Arten, wie wir Menschen mit dem Willen Gottes umgehen. Vielleicht auch noch für euch ein praktisches Beispiel. Wir haben die Straßenverkehrsordnung. Und nach der ersten Lebensweise sehen wir das Schild mit 50 Kilometer darf man fahren, ist die Höchstgeschwindigkeit. Und ich sage mir aber, nein, ich will jetzt einfach so schnell fahren, wie ich möchte. Und mir ist das egal. Und ich widersetze mich dem, ich rebelliere dagegen und ich fahre einfach so schnell, wie ich möchte. Oder die zweite Art, da stehen 50 Kilometer pro Stunde darf ich fahren. Und aus dieser Angst vor Strafe, aus dem Angst vom Blitzer, fahre ich wirklich nur 50, nur 45 am besten, damit ich halt nicht geblitzt werde. Nicht, weil ich diese ganze, das ganze System der Straßenverkehrsordnung dahinter verstehe oder dem glaube oder dem mich auch wirklich einfach beugen will, sondern weil ich Angst habe vor der Strafe. Und diese zwei Lebensarten, behaltet die mal im Kopf, die brauchen wir, um eigentlich diese gute Lösung, die Jesus für uns bietet, zu verstehen in der ganzen Predigt hindurch. Denn diese zwei verschiedenen Lebensarten, die kommen aus der gleichen Wurzel. Ich weiß nicht, welche euch vielleicht eher entspricht. Vielleicht seht ihr euch eher in der ersten, seid eher so diese rebellischen Typen. Oder vielleicht seht ihr euch eher in der zweiten, eher die, die mit Zähneknirschen die Regel dann doch halten, obwohl ihr eigentlich das große Ganze, das Bild dahinter nicht versteht. Aber für beide verschiedenen Lebensarten gibt es ein tiefgreifendes Problem. Deswegen komme ich jetzt zu meinem zweiten Punkt, das tiefgreifende Problem. Wenn man zum Doktor geht mit großen Bauchschmerzen, dann erwartet man ja, dass der Doktor eine tiefgreifende Diagnose macht, dass er sich Zeit nimmt, dass er verschiedene Möglichkeiten des Ultraschalls, des MRTs, der Röhre und so weiter durchgeht, damit er zu einer tiefgreifenden und detaillierten Diagnose kommt. Weil nur aus der richtigen Diagnose kann dann auch die richtige Behandlung führen. Und deswegen die Frage, was ist nun das beständige Problem im Alten Testament? Was ist eigentlich die Diagnose der Israeliten und auch unser? Was ist das tiefgreifende Problem? Der Ursprung für diese zwei Lebensarten ist nicht das Verhalten. Unser Problem ist nicht, dass wir nicht genug was tun, sondern unser Problem liegt im Herzen. Unser Problem ist nicht, dass wir gerade so nicht gut genug sind. Vielleicht kennt ihr den Ausspruch, naja, eigentlich sind wir ja gute Menschen, wir sind so 49 gut und wir haben so 49 Punkte, die gut sind und wir brauchen nur noch einen Punkt, um gut zu sein. Und diesen einen Punkt, den macht dann Jesus, der kommt in unser Leben hinein und der führt uns eben noch, macht uns auch ein bisschen besser und gibt uns ein gutes Leben. Aber so ist es auf keinen Fall. Wir erreichen auch nicht 20 von 50 Punkten. Und es ist einfach die falsche Skala. Es geht darum, dass wir eher 0 von 50 Punkten aus uns selbst sind und deswegen Jesus eben kommen musste, um uns eine neue Realität zu geben. Wir lesen im nächsten Folie, im Jeremia 17, Verse 9 bis 10, dass unser Herz eigentlich überaus trügerisch ist. Unser Herz ist überaus trügerisch und bösartig. Wer kann es ergründen? Ich, der Herr, erforsche das Herz und prüfe die Nieren, um jedem Einzelnen zu vergelten, entsprechend seinen Wegen, entsprechend der Furcht seiner Taten. Also wir sehen hier dieses grundlegende Problem. In uns ist wirklich das Herz, was nicht nach Gott sucht, das Herz, was trügerisch ist, was bösartig ist, und nicht, dass wir eigentlich von Natur schon so gut sind und Jesus nur noch ein bisschen bräuchten, um vielleicht ein bisschen besseres Leben zu führen. Der Zustand unseres Herzens ist eigentlich hier nach Jeremia, dass wir irgendwie versuchen, so wie Gott zu sein. Es geht ja schon auf Adam und Eva zurück. Dass wir nicht wollen, dass Gott Gott ist. Und im Grunde unseres Herzens, glaube ich, wenn wir mal wirklich in uns hinein auch hören, ist, oder einfach die Natur des Herzens ist, dass dass wir uns selbst lieben, dass wir selbstbestimmt sein wollen, dass wir individualistisch sein wollen, dass wir unseren eigenen Absicherungen vertrauen wollen, dass wir so viele Versicherungen wie möglich nur abschließen, damit wir uns selbst vertrauen, dass wir alles kontrollieren wollen, auch um unseren Ruf nicht zu schaden, dass wir uns selbst irgendwie nur verbessern wollen. Oder vielleicht auch, dass wir innerlich einfach sauer auf Gott sind, zum Beispiel vielleicht jetzt in der Corona-Zeit, dass wir jetzt sauer sind, dass Gott unser Leben irgendwie so schwer macht, dass Gott uns einschränken will, dass Gott uns Freude rauben will, dass Gott ja einfach irgendwie nicht da ist, nur zusieht, aber irgendwie nichts tut. Vielleicht haben wir auch so eine innerliche Wut und von außen würde das gar keiner sehen von uns, aber diese innerliche Wut, diese innerliche Rebellion ist vielleicht trotzdem irgendwo da, wo man sich fragt, kümmert sich Gott eigentlich? Ist Gott eigentlich wirklich da? Ist Gott eigentlich wirklich der Herrscher? Ist Gott eigentlich wirklich der, der auch einfach verspricht zu sein in der Bibel? Das Grundproblem hier ist, dass wir Gott nicht so lieben, wie es ihm eigentlich gebührt. Und wir sehen daran, dass unser Herz von sich aus nicht Gott gefallen kann. Ohne Gottes Zutun, ohne dass Gott in unser Herz kommt, kann da nichts Gutes rauskommen. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, dass wir uns Gott nähern, sondern er musste sich uns nähern. Das muss man erstmal begreifen. Und das ist auch genau das, was Gott tut. Er nähert sich uns und schenkt uns eine übernatürliche Lösung. Mit dieser Vorrede möchte ich dann zum neuen Bund kommen. Genau, die übernatürliche Lösung. Auf die Rebellion und Sünden der Israeliten im Alten Testament, aber auch der Menschheit generell, reagiert Gott mit einem wundervollen Plan, den wir gleich in Jeremia lesen werden. Die Propheten des Alten Testaments führen uns in die Hände des gnädigen Gottes, der einen neuen Bund mit seinem Volk schloss. Und vielleicht denkt ihr und sitzt hier heute und denkt euch, Mann, das war aber eine sehr deprimierende Einleitung in die Predigt. Aber wenn euch diese und uns diese Boshaftigkeit des Herzens, was eigentlich in uns ist und diese zwei Lebensweisen, wo wir uns, glaube ich, alle selber wiederfinden, schon so deprimiert, wie sehr vom Hocker muss uns dann das reißen, was die Propheten eigentlich über den neuen Bund sagen und welchen neuen Bund uns Jesus eigentlich hineinbringen möchte. Ich habe hier mal eine kleine Flipchart mitgebracht mit der Überschrift Neuer Bund. Und ich habe mal eine Frage an euch, möchte mal wissen, wenn ihr an das Wort oder an das Konzept Neuer Bund denkt, was sind so Merkmale des neuen Bundes, die euch einfallen? Also es ist eine ehrliche Frage, keine rhetorische, ihr dürft wirklich antworten. Liebe. Das ist immer gut. Merkmale des neuen Bundes. Noch was? Wo? Oh. Ja. Okay, danke. Ich möchte mit euch mal ein hypothetisches Szenario anschauen. Ihr habt jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene Merkmale oder auch Eigenschaften des neuen Bundes genannt. Stellt euch mal vor, ihr trefft einen richtig gläubigen Israeliten, einen richtig gläubigen Juden, besser gesagt. Zum Beispiel seid ihr in Israel und ihr trefft einen Juden, der das Alte Testament kennt, vor allem die Tora, der schon von Jugend auf immer damit konfrontiert wurde, das auswendig zu lernen, die ganzen Gesetze zu lernen und wirklich richtig, richtig fit im Alten Testament ist. Wenn ihr den fragen würdet, sag mal, was sagt eigentlich der alte Bund aus? Was sagt eigentlich der Bund aus, den Gott mit den Israeliten geschlossen hat zu Moses Zeiten? Meint ihr nicht, dass dieser Jude sagen könnte, also das sind die ganzen Gesetze, das sind die Flüche, das sind die Segen und der könnte euch bestimmt auch ganz viele von diesen 613 Gesetzen im Alten Testament zitieren. Einfach weil dieser alte Bund so präsent ist bei den Juden, auch heute noch. Jetzt stellt euch vor, ihr trefft einen Nachfolger von Jesus, so wie wir hier in der Gemeinde sind. Einen ganz normalen Gläubigen, zur Gemeinde gehenden Christen. Was ich erlebt habe, ist, dass viele, viele Leute, wenn man sie fragt, was sind die Merkmale des neuen Bundes, nicht wirklich handfeste Merkmale nennen können. Ihr habt jetzt alle zusammen 7 genannt, das ist schon mal gut. Aber so wirklich zu überlegen, wo steht was, was heißt dieser neue Bund, was heißt das für mich, was bedeutet das, warum leben wir nicht im alten Bund, warum ist das überhaupt wichtig, was bedeutet das auch für mein Leben, ist, glaube ich, schon ein bisschen schwieriger zu benennen. Und ich finde es irgendwie komisch, dass wir so davon überzeugt sind, dass wir gerettet sind und in Ewigkeit bei Gott sind, weil wir eben im neuen Bund leben. Und doch so schwer ist für so viele von uns wirklich die 5 oder 6 Hauptmerkmale des neuen Bundes zu benennen. Und deswegen möchte ich mit euch heute durch die 3 Propheten Jeremia, Jesaja und Hesekiel gehen und möchte mit euch über den neuen Bund wirklich auch nachdenken. Als erstes Jeremia. Jeremia, der hatte einen harten Job. Herr Jeremia, der sprach zu einer Nation, dessen Herz verhärtet war und die mit anderen Göttern fremdgehte. Also wenn ihr Jeremia lest, lest ihr immer wieder dieses Bild von Gott, dem Ehemann und der Nation Israel, die fremdgehte, die einfach anderen Göttern nachlief und Gott das total abscheute. Und doch gab Jeremia diesem Volk die fundamentalste Stelle über den neuen Bund. Das ist auch meine Bibelstelle für die heutige Predigt aus Jeremia 31, die Verse 31 bis 33. Freddy, du wurdest ganz unfreiwillig dazu bestimmt. Das ist sehr nett. Könntest du mal diese Stelle vorlesen?
Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Hause Israel und mit dem Hause Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern schloss, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägyptenland zu führen. Mein Bund, den sie gebrochen haben, ob ich gleich der Herr war, spricht der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich mit dem Hause Israel schließen will nach dieser Zeit, spricht der Herr. Ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, und sie sollen mein Volk sein, und ich will ihr Gott sein.
Genau, also hier im Kapitel 31 spricht Gott durch Jeremia über die Zukunft, über den neuen Bund, und zwar, dass der neue Bund kommen wird. Das heißt, der neue Bund, der kommt, und der soll ganz anders sein als alles, was davor ist. Für die, die sich auch ein bisschen auskennen im Alten Testament, es ist einfach unglaublich revolutionär, was Gott hier durch Jeremia sagt. Der neue Bund wird ganz, ganz anders sein. In der Zukunft wird Gott sein Gesetz in das Herz legen. Er wird ihr Gott sein und sie werden sein Volk sein. Und ihre Sünden werden vollständig vergeben sein. Und mich hat das unglaublich berührt, wie Gott hier nochmal ganz persönlich hineinspricht und sagt, ich werde euer Gott sein und ihr werdet mein Volk sein. Und hier erkennen wir auch die ersten 3 Elemente des neuen Bundes. Und zwar erstens, alle Sünden werden vergeben sein. Nach all dem, was die Israeliten getan, gedacht und gesagt haben, sagt Gott hier, ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Das ist die Verheißung des neuen Bundes. Was für ein unglaubliches Wunder. Die Sünden werden dann nicht mehr temporär verdeckt und vergeben sein, sondern die Sünden werden komplett vergeben sein. Komplett bereinigt, vollkommene Vergebung. Finito, basta, Ende. Ihr seht hier in Vers 34, wo Gott durch Jeremia sagt, und es wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner mehr seinen Bruder lehren und sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle kennen, vom Kleinsten bis zum Größten unter ihnen, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Missetat vergeben und an ihre Sünden nicht mehr denken. Ich werde ihre Missetat vergeben und in ihre Sünden nicht mehr denken. Was für eine unglaubliche Verheißung. Ich habe in der Gemeindegruppe bei WhatsApp mal gefragt, was für Lieder euch eigentlich in den Sinn kommen, wenn ihr an die Vergebung Jesu denkt. Und wir denken an so viele verschiedene Lieder, weil das für uns so eine Realität ist. Und diese Realität geht schon zu Jeremia zurück, der das eigentlich voraussagt durch Gott. Hier seht ihr die verschiedenen Lieder, die ihr in der Gemeindegruppe geschrieben hattet. Wir dürfen hier heute nicht singen, aber vielleicht könnt ihr euch das Wissen im Kopf auch überlegen, wie real einfach diese Sündenvergebung durch den neuen Bund ist. Mir ist Erbarmung widerfahren. Für mich gingst du nach Golgatha, allein deine Gnade genügt. Darf ich wiederkommen mit der gleichen Schuld? Hast du nicht verloren endlich die Geduld? Ist denn deine Gnade also täglich neu, dass du willst vergeben, auch so oft es sei? Wer ist dein Gott wie du, der die Sünde verzeiht und das Unrecht vergibt? Du liebst es, gnädig zu sein. Und wir besingen das so, und das ist so eine schöne Verheißung, die schon auf Jeremia zurückgeht. Und die auch einfach in unseren Gemeinden so eine Relevanz hat. Und wie wir noch sehen werden, ist auch genau das der Punkt, den wir Christen jeden Sonntag eben in dieser Gemeinde auch feiern sollen. Und ich möchte euch eben zurückführen und erklären, warum wir das so feiern können und was dieser neue Bund wirklich ausmacht. Deswegen wird es nämlich noch besser. Das zweite Merkmal, das Gesetz im Herzen. Anstatt krampfhaft zu versuchen, das zu tun, was wir eigentlich gar nicht tun wollen, wird im neuen Bund Gottes Gesetz in unser Herz geschrieben. Also das Herz verändert sich. Das ist auch was Gott durch Jeremia sagt. Das Herz wird neu beschrieben, sozusagen. Ich glaube, als ihr auch Christ geworden seid oder auch als ich Christ geworden bin, habe ich gemerkt, dass die Gesinnung meines Herzens sich verändert. Auf einmal möchte ich nicht mehr nur nach mir selbst leben, nach mir selbst streben, sondern ich möchte das tun, was Gott gefällt. Ich möchte nach dem leben, was in der Bibel steht. Und wenn unser Herz doch eigentlich das eigentliche Problem der Sünde ist, dann ist auch das Versprechen von Gott hier, dass er unser Herz erneuert, unser Herz verändert und sein Gesetz in unser Herz schreibt, richtig, richtig gute Neuigkeit. Die Gesinnung des Herzens wird durch den neuen Bund verändert. Hier steht, ich will mein Gesetz in ihr Innerstes hineinlegen und es auf ihre Herzen schreiben. Und das dritte Merkmal, was Jeremia hier beschreibt, ist, die Beziehung mit Gott wird verändert sein. Die Trennung zwischen Mensch und Gott wird weg sein im neuen Bund. Menschen können wieder in der Gemeinschaft mit Jesus leben, für die sie auch geschaffen wurden. Jeremia beschreibt hier einen Tag, wenn keiner den anderen mehr mit den Worten "Erkenne doch den Herrn" belehren muss. Denn alle vom Kleinsten bis zum Größten werden erkennen, wer Gott ist. Ich denke, dass dieser Tag noch in der Zukunft liegt, dass wir niemand mehr sagen müssen "Erkenne doch den Herrn", sondern dass alle den Herrn erkannt haben. Aber für uns Christen gilt dieses Privileg schon heute, ihn zu kennen, zu seinem Volk zu gehören und Gott als Gott zu haben. Also hier die drei Merkmale des neuen Bundes von Jeremia. Erstens, alle Sünden werden vergeben sein. Zweitens, Gesetz im Herzen. Und drittens, Beziehung mit Gott. Ganz neue Beziehung. Der Hesekiel, der zweite Prophet, den ich mit euch anschauen möchte, war Priester und Prophet, der leidenschaftlich gern in Gottes Gegenwart im Tempel verweilte. Im Hesekiel lesen wir viele, viele traurige Kapitel. Und im Kapitel 11 geht es sogar so weit, dass Hesekiel einfach förmlich nicht mehr kann und zu Gott schreit und sagt und ihn fragt, ob es noch irgendeine Hoffnung für die Zukunft der Israeliten gibt. Er schreit, gibt es noch irgendeine Hoffnung für dein Volk, Gott, oder hast du hier die Kontrolle verloren? Und Gott antwortet und Gott sagt, es gibt eine Zukunft. In Hesekiel 11, Verse 19 bis 20 lesen wir: Ich will ihnen ein ungeteiltes Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus ihrer Brust und gebe ihnen ein lebendiges Herz. Dann werden sie nach meinen Weisungen leben, meine Gebote achten und sie befolgen. Sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Die aber, deren Herz an den widerlichen Götzen und Gebräuchen hängt, werde ich bestrafen. Alles, was sie getan haben, fällt auf sie zurück. Mein Wort gilt. Hesekiel spricht von einem neuen Herzen und einem neuen Geist. Er fügt damit also ein viertes Merkmal des neuen Bundes hinzu, und zwar ein neues Herz und ein lebendiges Herz. Das versteinerte Herz wird durch ein lebendiges Herz ausgetauscht. Und ich glaube, wir können das alle gut nachvollziehen, was er mit diesem versteinerten Herzen meint. Ich wohne ja in Berlin mit meiner Mitbewohnerin zusammen. Und meine Mitbewohnerin ist eine sehr, sehr herausfordernde und auch sehr anstrengende Person. Und ich merke ganz oft, wie ich mir einfach so wünschen würde, dass mein Herz einfach viel lebendiger und viel liebevoller ihr gegenüber wäre, weil es manchmal für mich echt schwer ist, sie zu lieben und ihr wirklich auch Gutes zu tun. Und da merke ich so oft, dass wirklich dieses Grundproblem meines Herzens ist, dass es einfach versteinert ist, dass es sich nur um mich selbst kümmern will und nur darüber nachdenken will, was ich mir eigentlich Gutes tun könnte, und muss immer wieder zu Gott kommen und sagen, bitte mach du mein Herz sanftmütiger, mach du mein Herz ein bisschen netter ihr gegenüber, weil ich es einfach von alleine nicht kann. Und deswegen finde ich das einfach unglaublich, dass Hesekiel hier sagt, dass Gott im neuen Bund uns ein lebendiges Herz verspricht, ein lebendiges Herz, mit dem wir ihm die Ehre geben können. Und das Merkmal 5, ein neuer Geist. Gott wird sein Volk mit einem lebendigen Herzen und einem neuen Geist ausstatten. Die Kombination aus Herz und Geist wird dann Sünder zur Umkehr führen und auch zu treuen Nachfolgern Gottes machen. Und in den Versen lest ihr auch noch einmal, oder da steht auch noch einmal, dass Gott sagt, sie werden mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Gehen wir noch mal einmal zurück zu den 5 Merkmalen, bitte. Genau. Also die 5 Merkmale des neuen Bundes. Alle Sünden werden vergeben sein. Das Gesetz wird ins Herz geschrieben sein. Neue Beziehung im Herzen, ein neues Herz und ein neuer Geist. Also Gott sieht das Problem, was wir am Anfang thematisiert haben. Gott sieht diese zwei Lebensweisen, in denen wir uns irgendwie immer mal wieder befinden. Gott sieht uns und Gott kümmert sich. Und Gott etabliert einen neuen Bund. Und dieser neue Bund ist personifiziert. Dieser neue Bund entstand durch eine Person. Es gibt diesen neuen Bund in Person, kann man sogar sagen. Und deswegen feiern wir auch Weihnachten, weil dieser neue Bund durch Jesus etabliert wurde. Kommen wir zu Jesaja, der uns das genau voraussagt. In Jesaja 42, 6-9 lesen wir: Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand. Und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden, dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen. Ich bin der Herr, das ist mein Name, und ich will meine Ehre keinem anderen geben, noch meinen Ruhm den Götzen. Hier geht's um Jesus. Es wird hier schon vorausgesagt im Jesaja, dass Gott der Herr Jesus berufen hat, um in Gerechtigkeit ihn zum Bund für das Volk einzusetzen. Und was mich auch so an Jesus begeistert, ist hier, dass schon vorausgesagt wurde im Jesaja, warum Jesus eigentlich kommen sollte. Erstens, weil er zum Bund für das Volk eingesetzt werden sollte, weil er zum Licht für uns, für die Heiden gemacht werden sollte, weil er die Augen der Blinden öffnet, weil er die Gebundenen aus dem Gefängnis führt, aus dem Kerker die, welche in Finsternis sitzen. Und das ist genau unser Jesus. Und das ist genau der, der den neuen Bund einleitet. Und deswegen dürfen wir auch uns so freuen an Weihnachten, egal wie unsere Umstände gerade sind. Das heißt, wir haben diese 5 Merkmale des neuen Bundes durch Jesus. Wir haben eine neue Beziehung durch Jesus. Wir haben einen neuen Geist, wir haben ein neues Gesetz. Unsere Sünden wurden vergeben durch Jesus, weil Jesus auf die Welt kam und uns alle Sünden vergeben hat, wenn wir nur um Vergebung bitten. Weil Jesus auf die Welt kam als dieses kleine Kind in dieser Futterkrippe und schon Gott ist, gleichzeitig Gott und Mensch, ein Leben lebte wie wir, aber ohne Sünde, und dann ans Kreuz ging und für unsere Sünden starb und gesagt hat, ich möchte dir meine Hand reichen, ich möchte, dass du zu mir kommst, ich möchte, dass du mein Kind wirst. Und diesen Weg damit komplett frei gemacht hat, damit wir in diesen neuen Bund eintreten dürfen, damit wir diese Hand ergreifen dürfen und damit wir nicht in diesen zwei Lebensweisen uns so verhadern und immer wieder versuchen, zu Gott zu kommen und irgendwie schaffen wir es nicht und irgendwie geht es uns immer wieder schlecht damit und irgendwie ja, kommen wir einfach nicht zu Gott. Sondern Gott ist der sich uns nähert. Gott ist der, der uns die Hand ergreift und Gott ist der, der sagt, komm zu mir, ich habe doch alles schon erfüllt. Komm zu mir, weil nur durch mich wirst du ein erfülltes Leben mit diesen fünf Merkmalen auch haben. Jesus, der Bund in Person zwischen Gott und der Menschheit. Und dieser neue Bund besteht nicht aus bestimmten Regeln, aus über 600 Gesetzen wie im Alten Testament, sondern dieser neue Bund basiert auf Glauben. Der basiert auf Glauben, dass wir an das Blutvergießen Jesu glauben und daran glauben, dass er für uns gestorben ist, daran glauben, dass er uns die Hand reicht, daran glauben, dass er dieses neue Gesetz in unser Herz geschrieben hat. Und wenn das passiert, dass wir Christen werden und dass wir dieses neue Gesetz im Herz haben, dann ist auch die logische Konsequenz, dass wenn wir den Herrn lieben, dass wir ihm auch gehorsam sein möchten. Weil Gehorsam ist ein Zeichen des veränderten Herzens. Jesus sagt zu seinen Jüngern, dass wenn ihr mich liebt, dann werdet ihr meine Gebote halten. Und ich finde es so wichtig, dass wir wissen, dass durch Jesus uns das Gesetz nicht mehr verdammen kann. Wir leben nicht mehr im alten Bund. Aber auf der anderen Seite möchten wir auch, weil unsere Gesinnung des Herzens sich verändert hat, deswegen möchten wir auch die guten Gebote, die Jesus gegeben hat, trotzdem halten. Nicht, weil wir Angst haben vor der Strafe, nicht, weil wir Angst haben, dass vielleicht ein großer Blitzer kommt, sondern weil wir eine neue Gesinnung haben, weil wir wissen, warum wir das tun, weil wir wissen, wie sehr Jesus uns liebt, weil wir wissen, dass es so gut ist, was er uns sagt und dass er uns nicht schaden möchte, sondern dass er uns Gutes möchte. Und ich finde das so wichtig, gerade in dieser Zeit, wo sich alles verändert. Man macht Pläne für in zwei Wochen und alles verändert sich. Man macht Pläne für den nächsten Gottesdienst, auf einmal darf man nicht mehr singen. Man macht Pläne für in einer Woche und auf einmal ändert sich alles. Und ich finde da diesen neuen Bund so wichtig, weil er ewiglich besteht. Weil er nicht temporär ist, sondern wirklich ewiglich besteht bis zum Ende dieser Zeit. Der alte Bund wurde geschlossen, als Gott Israel aus Ägypten führte. Der neue Bund wurde dadurch geschlossen, dass Jesus unsere Hand ergreift und uns in ein neues Leben zieht, in dem es darum geht, ihm zu gefallen. Durch ein neues Gesetz, durch ein neues Herz, durch einen neuen Geist, durch die Beziehung mit ihm und dass er für unsere Sünden eben am Kreuz gestorben ist und damit vollkommene Vergebung für uns möglich ist. Wie ihr schon gehört habt, ist ja mein Opa am Dienstag gestorben. Und ich finde es so spannend, dass die letzten Worte von ihm, als wir ihn auch mal besucht haben im Altersheim und auch so kurz vor dem Tod immer wieder waren, ich will zum Herrn, mach Herrn, Herrn, war fast das einzige Wort, was auch aus seinem Mund kam. Und ich habe so gedacht, das ist echt, der hat diese Bundesgewissheit, der weiß um diesen neuen Bund, der weiß, dass nichts in dieser Welt ihn davon abhalten kann, dass er zu seinem Herrn geht, der weiß, wo er hingehört, der weiß, dass er ein neues Gesetz hat, dass er eine Beziehung zu Jesus hat, der weiß, dass nichts das umrütteln kann. Und was tat er aus dieser Gewissheit heraus? Er lebte nach Gottes Geboten, er fürchtete ihn. Er erzählte allen anderen von Gott, war immer bestrebt, Gott und nicht den Menschen zu gefallen. Und das ist für mich wirklich ein Vorbild, jemand, der von diesem Bund so weiß und sich dessen so bewusst ist und nach Gottes Geboten als Resultat, als Konsequenz daraus leben will. Ich möchte, dass wir heute wirklich mitnehmen, dass Jesus dieser neue Bund ist, der als Vater uns die Hand entgegenstreckt. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen. Er ist der, der sich uns genähert hat. Und das feiern wir auch an Weihnachten. Er streckt uns die Hand hin und sagt, komm zu mir. Und diese fünf Merkmale, die finde ich so wichtig, weil sie unser Verhältnis zu Gott beschreiben. Diese fünf Merkmale des neuen Bundes. Ich möchte jetzt, dass wir einfach ein bisschen Zeit haben, um darüber nachzudenken. Ich habe ein paar Fragen, die einfach mal in eurem Kopf ein bisschen durchgehen könnt und wo ihr vielleicht einfach echt ein bisschen darüber nachdenken könnt, was bedeutet dieser neue Bund eigentlich für mich. Ihr habt ja auch diesen kleinen Zettel von mir bekommen. Wenn ihr wollt, könnt ihr da auch was aufschreiben. Mir hilft es immer, wenn ich was aufschreibe, damit ich auch was mitnehme vom Gottesdienst. Ihr dürft gern was dazu aufschreiben. Also wie wird dieser neue Bund eigentlich in meinem Leben sichtbar? Ist das vielleicht nur so ein theologisches Konzept, was ich mal gehört und verstanden habe? Oder wie wird das wirklich sichtbar in meinem Leben? Wie zeigt sich, dass ich im neuen Bund lebe? Wie zeigt sich, dass ich ein Kind des neuen Bundes bin? Dann leben wir in dem Bewusstsein, dass Gott unser Herz verändert hat. Und dass Gott auch unser Herz immer noch verändert. Streben wir diese Beziehung oder diese Veränderung auch an? Oder wehren wir uns dagegen? Also für euch vielleicht einfach 2 Minuten, um darüber nachzudenken. Wie macht sich das in deinem Leben bemerkbar, dass du im neuen Bund lebst? Amen.